Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen. Der meteorologische Sommer ist in dieser Woche zu Ende gegangen. Die Heizungsperiode naht. Und deshalb reden wir hier über das Heizen in Zeiten von horrenden Gas- und Strompreisen, in denen noch dazu die Folgen des Klimawandels immer spürbarer werden. Darüber spreche ich mit der Wirtschaftsingenieurin Uta Weiß. Sie ist Programmleiterin bei der Nichtregierungsorganisation Agora Energiewende. Sie arbeitet dort an der Transformation zur klimaneutralen Wärmeversorgung von Gebäuden. Schönen guten Tag, Frau Weiß.
Hallo, Frau Riedel.
Deutschland will in kaum mehr als 2 Jahrzehnten klimaneutral sein, das heißt klimaneutral wirtschaften, leben, arbeiten, mobil sein. Und in dem Zusammenhang ist sehr viel von allen möglichen Wenden die Rede. Energiewende, Klimawende, Verkehrswende. Aber es sind anscheinend die exorbitant steigenden Gaspreise erst, die eine weitere Wende in den Fokus rücken, nämlich die Wärmewende. Ganz kurz, wovon reden wir hier, wenn wir von der Wärmewende sprechen?
Ja, das ist genau das. Wir heizen heute noch hauptsächlich fossil, also mit Öl und Gas. Während wir im Strombereich in den letzten Jahren die erneuerbaren Energien sehr stark ausgebaut haben, ist im Wärmebereich eigentlich sehr, sehr wenig passiert. Und das müssen wir jetzt ändern.
Und ist es in gewisser Weise eine äußerst paradoxe Chance, dass wir diese hohen Preise für fossile Energie gerade haben, weil es das befeuert, buchstäblich?
Ja, eigentlich wissen wir ja schon lange, dass wir daran müssen. Und das jetzige Jahr hat es uns auch noch mal klar gezeigt. Das ist ja sozusagen nur der Anfang der Klimakrise. Das heißt, die Zeit drängt ungemein. Und trotzdem so richtig sprechen über die Wärmewende tut man erst mit dem Überfall auf die Ukraine und den Krieg durch Russland.
Ist ja verrückt, weil 3/4 des Energieverbrauchs im Wohnsektor gehen auf das Konto von Wärme. Kann man ja eigentlich gar nicht verstehen, warum das nicht viel, viel dringender in jedem Hinterkopf ist.
Ich glaube, das liegt an verschiedenen Sachen. Das eine ist sicher, dass die Heizung als einfach Teil des Gebäudes empfunden wird und man nicht so bewusst heizt. Dann bekommt man die Abrechnung ja in der Regel nur einmal im Jahr. Das heißt, man merkt auch gar nicht, wie das Geld so davon fließt. Und dann ist es, denke ich, auch strukturell bedingt, dass man andere Möglichkeiten gar nicht so im Kopf hat. Die werden nicht als normal empfunden oder wurden lange nicht als normal empfunden. Eine Heizung ist halt in den meisten Fällen einfach eine Gasheizung.
Heizen und Warmwasser mit Gasthermen galt ja lange Zeit als die bessere fossile Variante sozusagen, wurde sogar subventioniert bis vor ein paar Wochen, wenn man von Öl auf Gas umgestiegen ist. Das gilt jetzt so nicht mehr. Und tendenziell wird es darauf hinauslaufen, dass es verboten werden wird, neue Gasheizungen zu installieren. Und das ist gut, wichtig und richtig?
Ja, also von einem absoluten Verbot sprechen wir nicht zurzeit. Natürlich muss man sich ehrlich machen, ne? Wir müssen Klimaneutralität in allen Sektoren erreichen. Selbstverständlich müssen wir auch Klimaneutralität in Gebäuden erreichen. Und das heißt, jedes Gebäude braucht eine klimaneutrale Lösung. Und dass eine Gasheizung keine klimaneutrale Lösung ist, das kann sich eigentlich jeder selbst überlegen. In der Debatte und auch im Sofortprogramm Klimaschutz für Gebäude der Bundesregierung ist dafür die sogenannte 65%-Regel. Das klingt furchtbar trocken. 65% bedeutet 65% erneuerbare Energien und also nur sehr viel weniger fossile Energieträger. Das ist de facto mit einer normalen Gasheizung eigentlich nicht zu schaffen.
Es geht ja nicht nur darum, dass wir eine Wärmewende, Sie haben es kurz erläutert, bekommen, sondern es geht natürlich auch darum, dass sie finanziert werden muss. Und deshalb spricht man bei Ihnen, dass es eine soziale Wärmewende geben muss. Heißt was?
Heißt, dass sich jeder die Wärmewende leisten können muss. Das erfordert wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft. Unsere gesamte bisherige Haltung zu diesem Thema war, wir haben gesetzliche Regelungen, die sichern so das Minimum ab. Und wer darüber hinaus mehr machen kann und möchte, den unterstützen wir dabei. Der kriegt deshalb Fördermittel. Das heißt, oft sind sogar die Fördermittel mehr in die Richtung von den Leuten geflossen, die mehr Geld hatten. Das ist üblicherweise so, ne? Wenn ich mehr Geld auf der Kante habe, dann kann ich leichter eine Investition tätigen, dann habe ich vielleicht auch ein größeres Interesse daran und die wurden gefördert. So. Und heute müssen wir ja aber sagen, ja, aber jedes Gebäude muss ja die Wärmewende schaffen. Jeder. Und das heißt, wir müssen die, die das alleine nicht schaffen, richtig unterstützen und zwar viel stärker als bisher.
Nun ist es aber doch so, dass es einen Unterschied gibt zwischen der individuellen Wirtschaftlichkeit die so eine Wende haben kann, und der gesellschaftlichen Wirtschaftlichkeit, also betriebswirtschaftlich hier, volkswirtschaftlich da. Wie kriegen wir denn diesen Ausgleich hin? Es gibt die Besitzer, es gibt die Mieter, es gibt die Vermieter, es gibt die Unternehmen. Wie kann das sozial funktionieren?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Da sind wir noch nicht mal bei der generationenübergreifenden Gerechtigkeit. Das erfordert tatsächlich dieses Umdenken. Unsere Einschätzung ist, dass die gesetzlichen Regulierungen, die müssen sicherstellen, dass wir insgesamt das Ziel erreichen. Und damit decken wir natürlich auch die volkswirtschaftliche Seite besser ab. Das heißt, die Gesetze müssen diesen Pfad zur Klimaneutralität abbilden. Das muss auch verpflichtend sein. Und dazu müssen wir dann denen helfen, die mehr Hilfe brauchen. Und das gilt natürlich ganz besonders in der jetzigen Situation.
Macht denn die Politik ihre Hausaufgaben in der Hinsicht, wenn Sie sagen, die müssen nachvollziehbarerweise den Rahmen abstecken?
Da ist noch Luft nach oben. Es erfordert ja auch ein viel stärkeres Umdenken in den Instrumenten. Bislang ist zum Beispiel gleichzeitig fordern und fördern, nennen wir das, also die Pflicht durch das Gesetz und die gleichzeitige Förderung, noch gar nicht so üblich. Das wird nur in sehr wenigen Bereichen gemacht und im Gebäudebereich wird es noch nicht viel gemacht. Und unsere Förderinstrumente sind zurzeit auf eine sehr breite Förderung, sozusagen nach dem Gießkannenprinzip, ausgerichtet. Zurzeit wird die soziale Situation oder zum Beispiel schwierige Wohnlagen und so, wird gar nicht abgefragt, wenn man einen Förderantrag stellt. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf der Gesetzesseite nochmal deutlich nachschärfen, damit wir auf Klimakurs kommen. Und auf der sozialen Seite müssen wir auch eins drauflegen.
Der größte Widerspruch in den Interessen scheint mir bei den Mietern und den Vermietern zu liegen. Denn die einen müssen es bezahlen, den Umbau eines Heizungssystems. Das wären diejenigen, die die Wohnung besitzen oder die Gebäude besitzen. Und die anderen sind aber diejenigen, die Mieter nämlich, die den Verbrauch steuern können. Also wie kriegt man da einen Ausgleich hin? Ja. Es muss sich ja lohnen, diese Investitionen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssen sie bezahlbar sein für diejenigen, die die Gebäude nutzen und vielleicht nicht selbst besitzen.
Ja, das ist eine große Herausforderung. Das nennen wir das Mieter-Vermieter-Dilemma. Das ist wirklich ein Problem, weil Vermieter heute zurzeit praktisch keinen Anreiz haben und es für sie natürlich unabhängig vom Geld auch einen Aufwand bedeutet, Gebäude zu sanieren. Und ich glaube, dieses Ding, dass der Mieter ja seinen Verbrauch steuern kann, das überschätzt man doch sehr massiv. Letztlich müssen es die Leute warm haben im Winter. Natürlich kann man mal sparsamer heizen und weniger sparsam heizen. Es ist auch wichtig, dass es da einen gewissen Anreiz gibt. Aber insgesamt muss man doch sagen, da ist der Mieter der Situation ausgeliefert. Wir glauben, dass es da deutlich stärkere Regelungen braucht, die auf eine Sanierung vor allem der schlechtesten Gebäude hinwirken. Es gibt auch Überlegungen, wie man das finanziell interessanter machen kann für Vermieter, zum Beispiel durch Teilwarmmieten, nennen wir das, wo der Vermieter oder die Vermieterin also sich auch an den Heizkosten beteiligt und dadurch ein Interesse daran hätte, die zu reduzieren, indem er Investitionen tätigt.
Aber die zahlen doch sowieso immer für die Heizkosten, die Mieter.
Ja, aber der Vorschlag ist nicht, dass die Mieter auf einmal weniger zahlen und die Vermieter mehr. Der Vorschlag ist sozusagen, dass man sagt, auf gleicher Ebene schaffen wir jetzt mal eine andere Grundlage. Es soll zwar genauso viel kosten wie in den letzten Jahren, da muss man natürlich sehen, wie man mit den steigenden Energiepreisen umgeht, aber für die Zukunft legen wir ab sofort fest, dass zum Beispiel der Vermieter 50% der Heizkosten zahlt und der Mieter auch 50% der Heizkosten. Was würde man dann so einordnen, dass ungefähr die gleiche Summe rauskommt? Und dann hätte der Vermieter ja einen ganz anderen Interessenhebel, den Verbrauch zu senken.
Das leuchtet mir ein. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich das Heizungssystem verändern will, dann will man ja immer auch gleichzeitig nicht nur die Art, wie man heizt, über die wir noch reden werden, verändern, sondern es auch effektiver machen. Und da muss unter Umständen nicht nur ein neuer Kessel eingebaut werden, sondern ein System umgebaut werden. Das muss sich doch rentieren. Also wenn man sich das teilt, und natürlich sollen die Kosten nicht bei denjenigen, denen das Gebäude nicht gehört, hängen bleiben, sondern bei denjenigen, die es entweder selber nutzen und auch den Nutzen davon haben, wenn es günstiger wird, oder eben bei denen, die vermieten. Das kostet ja viel. Also man muss sie dann zwingen, diese Investitionen zu machen, auch das Gebäude Wärme zu dämmen und zu sanieren. Oder man muss sie dafür bezahlen, dass sie es tun.
Also bei den heutigen Preisen, so hart es klingt, lohnt sich schon sehr viel, würde ich sagen. Also es gab jetzt auch gerade noch mal verschiedene Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Heizsystemen. Und da ist der Gasbrennwertkessel schon die teuerste Variante zurzeit. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Wärmepumpe wechsle, dass ich da hohe Investitionskosten habe. Und die muss ich erstmal stemmen. Dafür gibt es ja auch schon Förderprogramme.
Wenn wir uns fragen, wie denn künftig geheizt werden soll, mit welchen verschiedenen Systemen man da arbeiten kann, über Vor- und Nachteile diskutieren wir gleich. Kann man das dann überhaupt so eindeutig beantworten, was das Richtige zum Heizen künftig ist? Kommt es dann wiederum darauf an, wie wir die Frage formulieren, was das Günstigste in Sachen Kosten ist oder was das Günstigste für Klima ist?
Also in den letzten Aufstellungen stimmt es sogar ganz gut überein, würde ich sagen. Ja, also es wird viel debattiert. Aber aus wissenschaftlicher Sicht, aus den meisten Szenarien, ist die Antwort schon sehr klar. Wir dürfen eigentlich praktisch nichts mehr verbrennen. Und das heißt, wir müssen Sonne und Wind, also über Strom, zum Heizen verwenden. Und das bedeutet, wenn wir das so effizient wie möglich machen, gehen wir über die Wärmepumpe. Das heißt, die Wärmepumpe ist wirklich eigentlich die Standardheizung der Zukunft. Die muss in fast alle Gebäude rein, die noch eine eigene Heizung haben können.
Die hat auch ihre Nachteile. Ich möchte noch eine kleine Sekunde, wenn ich darf, beim Preis bleiben. Es soll ja auch ein Zertifikatehandel kommen, also dass man Emissionsrechte sozusagen bezahlen muss. Ausgedehnt, wir haben das schon, ausgedehnt auf die Gebäude. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei den Wahnsinnspreisen, die wir im Moment haben, Gaspreis hat sich verdreifacht, brauchen wir doch gar nicht noch zusätzlich das Instrument des Zertifikatehandels, weil es ist ohnehin schon so teuer, dass es sich rechnet.
Die kurze Antwort ist, doch, wir brauchen dieses Instrument. Und die Begründung ist, wir sprechen da ja eh erst über deutlich später. Also bis Haushalte ins System kommen. Im Moment ist es ja erst eine Debatte auf der EU-Ebene. Und die Vorschläge für Haushalte liegen da so eher Ende der 2020er Jahre. Wir müssen uns auch anschauen, wenn Leute jetzt eine Heizung einbauen. Diese Heizungen laufen sehr, sehr lange. Also eine normale Heizung läuft 20 bis 30 Jahre. 2045 wollen wir schon klimaneutral sein. Das heißt, 30 Jahre Laufzeit einer fossil befeuerten Heizung sind heute schon überhaupt nicht mehr möglich. Wir müssen auch langfristig sicherstellen, dass die Preise da in gewisser Weise verlässlich hoch sind. Ich sage nicht plötzlich krisenhoch, aber wir wollen auch nicht, dass auf einmal in 10 Jahren Erdgas wieder das Allergünstigste zum Heizen ist.
Aber da müssten die Preise, die vorgesehen sind für die CO2-Emissionen, noch deutlich höher sein. Im Moment geht man von einem Fixpreis von 55 Euro 2025 aus. Und es gibt Stimmen, die sagen, das müsste mindestens 3-mal so hoch sein.
Ja, und gibt auch Vorschläge, wonach die Preise nach oben sozusagen offen wären. Ich komme noch gerne zum anderen Grund, warum das wichtig ist. Nämlich, es soll ja auch was mit dem Geld passieren, was da eingesammelt wird. Der Gedanke ist davon, dass dieses Geld wirklich rückverteilt wird. Das heißt, es ist eine Abgabe, die wirklich auch sozial förderlich sein kann, weil sie den Haushalten wieder zugutekommen kann und weil sie bei Investitionen unterstützen kann. So eine Abgabe kann starke positive Verteilungseffekte haben.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie. Wir reden Tacheles mit der Wirtschaftsingenieurin Uta Weiß vom Think Tank Agora Energiewende. Und wir diskutieren darüber, wie Wärmeerzeugung sogleich klimagerecht und kosteneffizient umgebaut werden kann. Das Stichwort Wärmepumpe fiel schon. Das ist wirklich so eine Art Schlüsseltechnologie für die Wärmewende. Sie ist einfach bequem, effizient, nahezu verschleiß- und wartungsfrei. Und sie erzeugt eben im Betrieb zumindest keinerlei Emissionen. Ganz kurzes Prinzip, sie entzieht der Umgebung Wärme. Also diese Wärme kann aus Wasser, Luft oder Abwasser kommen oder aus der Erde und macht sie dann nutzbar zum Heizen und für Warmwasser. Aber auch die Wärmepumpe ist nicht das Ei des Kolumbus. Sie hat Kehrseiten. Und sei es nur, dass man ein anderes Heizungssystem braucht, dass sie nicht für jede Art der Heizung geeignet ist, dass man möglicherweise auf eine Fußbodenheizung gehen muss. Es ist kompliziert, sie zu beantragen. Man braucht Platz. Also es ist nicht nur alles gut.
Ja und nein. Also das würde ich jetzt schon ein bisschen einschränken. Dass man eine Fußbodenheizung braucht, das wurde lange einfach so vorausgesetzt. Das wissen wir heute, das stimmt nicht. Man braucht keine Fußbodenheizung. Man muss eine Wärmepumpe gut auslegen. Also es ist gut, wenn man sich einmal genau anguckt, wie viel Wärme brauche ich denn wo. Und oft ist es auch sinnvoll, dass man nochmal vielleicht in den Räumen, die man am schlechtesten warm kriegt, dass man da nochmal einen modernen Heizkörper einbaut und vielleicht den Heizkörper auch ein bisschen größer wählt. Man muss aber nicht komplett auf eine Fußbodenheizung wechseln. Moderne Wärmepumpen schaffen auch etwas höhere Temperaturen vollkommen problemlos und für die kältesten Tage haben sie dann oft noch einen elektrischen Heizstab, mit dem man dann auch sicher über die Runden kommt.
Wie sieht das aus mit dem Punkt Stromverbrauch? Je weniger gut ein Gebäude gedämmt ist, desto höher ist der Stromverbrauch, den die Wärmepumpe zieht, um diesen Umwandlungsprozess zu machen. Das würde ja bedeuten, dass sie eigentlich wirklich umweltverträglich nur sein kann, wenn sie ihren Strom grün kriegt von einem Netzanbieter oder selbst grün, also über Photovoltaik beispielsweise erzeugt.
Also man kann das heute schon ausrechnen. Die Wärme mit dem Strommix, den wir in Deutschland haben, ist die Wärmepumpe heute schon besser als zum Beispiel ein Gaskessel. Das heißt, ökologisch muss man sich da keine Fragen stellen. Ich möchte jetzt niemanden davon abhalten, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen, denn wir brauchen diese Dachflächen und wir brauchen diese PV-Anlagen auf den Dächern. Von daher bitte so viel wie möglich. Aber es muss sich auch nicht jeder selbst komplett dafür verantwortlich fühlen. Wir wissen, dass wir das Stromsystem klimaneutral machen können und müssen. Dafür kann nicht jeder Einzelne verantwortlich sein.
Na, schon gar keine Mieter.
Also schon gar keine, ja eh nur schon gar keine Mieter. Das heißt, ich glaube, das Klügste, was man machen kann, ist, und das Einzige vielleicht, was man machen kann, ist auch ein bisschen auf die Politik zu vertrauen und auf die Stromanbieter und zu sagen, diese Wende, die muss kommen und die wird auch kommen.
Ist ein großes Problem mit der Wärmepumpe schlichtweg ihr Erfolg? Will sagen, wir wissen, das Material ist knapp, wir wissen, dass die Fachkräfte knapp sind, wir wissen auch, dass das Material teurer geworden ist und so scheint es doch fast unrealistisch, dass von den knapp über 1 Million Wärmepumpen, die wir in Deutschland mittlerweile haben, das Ziel erreicht werden kann, was die Bundesregierung vorgegeben hat, für die nächsten Jahre 6 Millionen davon zu haben. Muss ja auch irgendjemand einbauen.
Also das wäre unrealistisch, wenn wir sozusagen mit einer linearen Fortsetzung rechnen würden. Das muss aber so nicht sein. Man kann auch in anderen Ländern beobachten, dass teilweise ein schneller Hochlauf kommt. Wir haben ungefähr 50.000 heizungsinstallierende Betriebe hier. Wenn wir die 6 Millionen Wärmepumpen schaffen wollen, müssen wir ungefähr 500.000 Wärmepumpen pro Jahr einbauen. Das sind 10 Wärmepumpen pro Betrieb. Das klingt jetzt erstmal machbar.
Ja, aber wir wissen, dass die Betriebe schon jetzt, ohne sich diesem Ziel annähern zu wollen, kaum mitkommen mit der Nachfrage, weil sie einfach nicht die Fachleute haben.
Genau, aber warum haben sie denn nicht die Fachleute? Das liegt daran, dass die meisten Betriebe bislang überhaupt keine Wärmepumpen eingebaut haben. Weil das nämlich einfach ein komplexeres Produkt ist, das eine absolute Nischennachfrage war und das natürlich auch erstmal aufwendiger ist.
Das heißt, aber von der Nische in die Masse zu gehen, kann man dann ja auch schwer in wenigen Jahren schaffen.
Doch, das kann man schon, wenn sich der Rahmen ändert. Und deshalb ist die vorher angesprochene 65%-Regel so wichtig, dass alle Beteiligten wissen, das kommt jetzt. Und da müssen wir drauf hinarbeiten, dann geht sowas. Wir sehen jetzt überall europaweit, jetzt gehen die Investitionen in die Wärmepumpenfertigung erst richtig los. Da ist vorher ganz wenig passiert. Ein Brennwertkessel ist quasi in Deutschland vollautomatisch vom Band gerollt. Bei einer Wärmepumpe war das nicht der Fall. Das heißt, wir haben da richtig noch ein Potenzial an Produktivität. Für die meisten Handwerksunternehmen war es nicht interessant, zusätzlich Wärmepumpen in größerem Umfang ins Portfolio aufzunehmen. Hat ja kaum jemand nachgefragt. Aber wenn die jetzt wissen, das ist das kommende Produkt und das alte Produkt, der Brennwertkessel, der fällt raus, dann hat man da auch eine ganz andere Motivation. Dass das jetzt in dieser Übergangsphase knirschen wird, das ist, glaube ich, völlig klar und unvermeidbar. Die Frage ist, ist es eine Übergangsphase oder ist es dauerhaft so? Und da sage ich, das ist eine Übergangsphase.
Interessanterweise kommt ja auch im Moment wieder vermehrt ein System ins Gespräch, was wirklich lange verpönt war, aus Umweltgründen, aus Kostengründen, nämlich die Elektroheizung. Wenn man also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, seinen eigenen Strom produziert, macht dann eine Elektroheizung auch wieder oder erstmals vielleicht überhaupt Sinn?
In sehr seltenen Fällen, aber die sind wirklich selten. Ich würde immer nicht so sehr auf diesen Autarkie-Gedanken, mein Strom nur meiner, abstellen. Wir sehen den Strom wirklich immer als Gesamtsystem. Und jeder, der dazu beitragen kann, hilft. Aber dieser Strom ist sozusagen auch schon im Stromsystem eingerechnet. Und natürlich, eine reine Elektroheizung zieht einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Strom als eine Wärmepumpe und muss auch flexibel sein in Zukunft. Wir müssen ja viel stärker mit fluktuierenden Energien umgehen, als wir das heute müssen. Das heißt, das macht eigentlich nur dort Sinn, wo ich wirklich einen sehr, sehr, sehr geringen Energiebedarf habe. Das muss dann wirklich schon so quasi ein hochgedämmtes Haus sein, wo man dann sagen könnte, okay, da müssen wir jetzt hier nicht auf eine Wärmepumpe umstellen.
Sie haben schon gesagt, dass Photovoltaik schon Sinn machen kann und auf möglichst alle Dächer sollte, von öffentlichen Gebäuden, ist ja auch in der Diskussion allemal. Es lohnt sich doch aber momentan noch nicht wirklich, kommt ja sowieso nur für Eigennutzer von Immobilien in Frage, also Eigenheim oder Mehrfamilienhäuser, die das auch selbst bestimmen und dann auch selbst bezahlen müssen. Aber noch sind ja die Speicher, die man haben muss, dass man dann die Energie speichern kann, wenn sie anfällt, um sie dann benutzen zu können, weil man sie braucht, die sind ja noch enorm teuer.
Speicherung ist ein Riesenthema, aber was wir immer fürs Gesamtsystem betrachten müssen. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich baue mir keine PV-Anlage aufs Dach, weil ich keinen Batteriespeicher habe. Das wäre nicht sinnvoll. Generell, ich muss die Energie auch nicht unbedingt in allen Fällen so speichern, dass ich hinterher Strom zur Verfügung habe. Ich kann die Energie zum Beispiel auch in Form von Wärme speichern. Also dass ich zum Beispiel im Winter sage, ich habe einen größeren Wärmespeicher, produziere diese Wärme, wenn der Strom da ist. Und dann muss ich nachher, wenn der Strom knapp ist und ich Wärme brauche, weniger heizen.
Ja, aber der Speicher kostet und er kostet auch Raum.
Also wir wissen natürlich zum Beispiel, alle Haushalte, die jetzt eine Ölheizung haben, die haben den Platz. Da ist der locker da. Wir brauchen auch nicht für alle Fälle die gleiche Lösung. Es können auch unterschiedliche Lösungen sein und wir müssen da generell weiterkommen. Wir sind zum Beispiel auch bei den Stromtarifen noch nicht so weit, dass es wirklich interessant wäre, sich systemdienlich bei der Heizung zu verhalten. Also auch da müssen wir noch Fortschritte machen.
Wenn wir einen Mix brauchen, wie steht's um die Holzheizung? Wie umweltfreundlich ist die wirklich? Wenn sie mehr verbrennt an Holz als nachwachsen kann, ist sie nicht nachhaltig. Sie erzeugt eine Menge Feinstaub unter Umständen und kostengünstig ist sie, weiß Gott, auch nicht. Die Preise für Pellets, also diese Holzbrocken, die Abfallprodukte sind, um zu heizen mit Holz, haben sich verdreifacht in den letzten Monaten.
Also ich glaube, aus der Sicht eines Gasheizungsbesitzers oder Besitzerin ist eine Pelletheizung noch attraktiver. Also ich sag mal, in den Szenarien schwindet uns die nachhaltige Biomasse unter den Händen weg. Man stellt auch mehr und mehr fest, die Speicherwirkung des Waldes, also einfach die Tatsache, dass da Bäume stehen, die über viele Jahrzehnte gewachsen sind und CO2 speichern, die hat man unterschätzt. Man hat halt gerne lange gesagt, ich verbrenne Holz, es wächst wieder nach und dann bleibt ja alles gleich und es ist dann CO2-neutral. Und da müssen wir heute sagen, das können wir so nicht sagen. Eigentlich kann man guten Gewissens sozusagen nur verbrennen das Holz, was quasi als Schadholz übrig geblieben ist.
Und in der Region.
Und in der Region.
Australien antransportieren.
Genau. Und das begrenzt generell die Möglichkeiten von dem, was wir an Biomasse verheizen können, sehr, sehr stark. Das gilt nicht nur für Pelletkessel, sondern natürlich auch für Kaminöfen.
Also Holzheizung Daumen runter aus Ihrer Sicht.
Ja, leider schon. Ich sage es ungern, die Holzheizung ist sozusagen gemütlich, attraktiv, schafft hohe Temperaturen, erfordert sozusagen weniger Aufwand. Aber es ist einfach nicht genug von dem Zeug da. Heißt nicht, dass man die gar nicht einsetzen darf. Also da, wo man wirklich mit allem anderen größte Schwierigkeiten hat, vielleicht in einem wirklich anspruchsvollen, denkmalgeschützten Gebäude, da kann die ruhig rein. Aber in der Breite ist es keine Lösung.
Was halten Sie von der Geothermie, also der Nutzung von Erdwärme? Die ist natürlich eine fast unerschöpfliche Energie. 10.000 Jahre oder so würden wir damit heizen können, heißt es. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass sie das größte Entwicklungspotenzial innerhalb der Heizsysteme mit erneuerbaren Energien hat.
Also die greift ja eng mit der Wärmepumpe ineinander. Letztlich jede Wärmepumpe, die Wärme aus der Erde holt, nutzt ja auch Erdwärme. Aber da sprechen wir natürlich von oberflächennahe Erdwärme. Die tiefe Geothermie, das ist besonders für Wärmenetze interessant, über die wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, obwohl sie eine ganz, ganz, ganz wichtige Heizlösung sind, vor allem in Städten. Die ist super spannend. Die ist aber nicht in allen Regionen in gleicher Weise verfügbar.
Hat ja auch Nachteile. Also es ist die Rede von Häusern, die zerstört werden durch die Bohrungen, weil sie absacken. Sogar kleinere Erdbeben soll es dabei schon gegeben haben.
Das muss man gründlich untersuchen. Und da sind tatsächlich in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Man muss in der Tat natürlich gucken, was ist da für ein Untergrund. Ich würde aber sagen, dass man das jetzt sehr, sehr viel besser in Griff hat. Zum Beispiel die Stadtwerke München setzen in ganz großem Umfang auf Geothermie. Die sitzen da auf Geothermie, die so heiß ist, dass man das quasi direkt verwenden kann. Das ist eine fantastische Sache. Das gibt es auch in anderen Regionen. Zum Teil ist es eher so, dass man dann Wasser rausholt, was nicht ganz so heiß ist, vielleicht so 50 oder 55 Grad. Und wo man dann nochmal nachheizen muss, aber wo man auch mit Wärmepumpen dann auf tolle Effizienzgrade kommt, um ein Wärmenetz erneuerbar zu versorgen.
Wenn Sie sagen Netze, es gibt ja auch Ansätze, Abwärme zu nutzen, also von industriellen Prozessen oder auch von Servern, von Abwassern. Also es gibt verschiedenste Ansätze. Macht das dann Sinn, wenn diese Möglichkeiten genutzt werden von Stadtwerken, also wenn wir hier von Fernwärme reden?
Ja, das macht absolut Sinn und muss dringend ausgebaut werden und zeigt auch, wie viel stärker wir vernetzt denken müssen in Zukunft. Ich denke, dass in vielen Fällen heute solche Projekte daran scheitern, dass keines der beteiligten Unternehmen wirklich den ganz großen Anreiz hat, jetzt diesen Schritt zu machen. Aber ja, wir müssen bei der Wärme nutzen, was wir kriegen können. Bei der Abwärme muss ich natürlich gucken, ist das eine echte, unvermeidbare Abwärme oder ist es vielleicht einfach ein ineffizienter Prozess?
Abwasser ist ja zum Beispiel eine.
Das auf jeden Fall. Abwasser ist immer eine gute Sache. Das zeigt die Schönheit von Wärmenetzen, dass ich da ganz andere Wärmequellen erreichen kann, als ich das bei einer Wärmepumpe bei mir zu Hause schaffen könnte. Ich bringe sozusagen noch andere erneuerbare Energiequellen rein und versorge damit Gebäude, die das sonst nicht hätten nutzen können. Und genauso diese Serverräume ist eine tolle Möglichkeit. Der Kühlaufwand für Rechenzentren ist enorm. Da würde das Wärmenetz die Kühlung liefern und das Rechenzentrum liefert Wärme.
Es gibt ja auch viele Leute, die sich auf Wasserstoff konzentrieren als ein Element, auch nicht das Ei des Kolumbus, aber ein Element fürs Heizen. Das hat ja zumindest den Charme, dass man auf die vorhandene Gasinfrastruktur weitestgehend zurückgreifen könnte.
Das ist der Grund, weshalb das so gepusht wird. Weil natürlich gerade bei den Gasverteilnetzen, da fallen ja Assets weg, wenn man die nicht mehr nutzen kann. Und das ist natürlich nicht attraktiv. Wenn wir uns das angucken, Deutschland klimaneutral, Erdgas geht also nicht mehr, können wir Erdgas in gleicher Größenordnung ersetzen durch Wasserstoff und Biogas? Das können wir nicht. Also ist eigentlich klar, dass wir einen Teil dieser Infrastrukturen in Zukunft nicht mehr brauchen würden. Und natürlich ist es in der Situation attraktiv zu sagen, lasst uns doch diese vor allem Gasverteilnetze weiter nutzen und einfach mit Wasserstoff befüllen. Es geht aber nicht. Da läuft man in immense Kostenrisiken rein, dass dieser Wasserstoff einfach zu Kosten nur verfügbar sein wird, die Haushalte nicht stemmen werden können. Da läuft man in Verfügbarkeitsrisiken rein. Wir müssen mal gucken, der Ausbau, den wir bei der Stromerzeugung brauchen, bei Wind und Sonne, der ist so schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn wir draufrechnen, was wir zusätzlich noch für die Erzeugung von grünem Wasserstoff brauchen, dann wird das noch viel anspruchsvoller. Und da werden jetzt ganz viele Leute sagen, ja, den importieren wir ja einfach. Nur sind wir halt leider nicht die Einzigen, die den importieren wollen. Und dann haben wir das Problem, niemand rechnet eigentlich so richtig damit, dass Wasserstoff vor 2030 in großem Umfang da sein wird.
Jedenfalls nicht mit erneuerbaren Energien.
Genau, das heißt, wir haben ein Verzögerungsproblem. Die Zeit läuft uns davon. Wir können es uns schlicht nicht leisten, nochmal 8 Jahre lang alles liegen zu lassen und dann zu gucken, ob der Wasserstoff da ist oder nicht. Wir müssen auch einfach sehen, die Zeiten, dass wir einfach so weiterleben können, die sind sowieso vorbei. Die Frage ist, packen wir das jetzt gemeinsam an und so, dass alle da mitkommen können? Oder verdrängen wir das immer weiter?
Sagt die Wirtschaftsingenieurin Uta Weiß von Think Tank Agora Energiewende. Vielen Dank für dieses Tacheles, Frau Weiß.
Ich danke Ihnen, Frau Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.